Diese Episode von Nur mal so zu wissen wird euch präsentiert von Lapondo. Die Black Weeks bei Lapondo sind zurück und in diesem Jahr noch größer denn je. Bis zum 1. Dezember sparst du bis zu 80% auf unsere Produkte. Egal ob für dich selbst oder als Geschenk für deine Lieben. Wie wär's zum Beispiel mit einer Gewürzsammlung von der trendigen Marke Ankerkraut? Ideal, um deine Küche für die Weihnachtszeit aufzustocken. Freut euch auf unschlagbare Rabatte bei den beliebten Apotheken-Liebeprodukten. Schaut jetzt vorbei auf www.lapondo.de und sichert euch die besten Angebote, bevor sie weg sind.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellertz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Podcast, weil es ist nämlich Nummer 150 und deswegen haben wir uns gedacht, das können wir nicht alleine feiern, sondern brauchen wir, und Alkohol geht auch nicht, haben wir uns gedacht, was ist noch besser als Alkohol und sonst irgendwie, und haben dann die liebe Nadine Tröbitscher eingeladen, Chefredakteurin von Peter & Love Apotheker Talk und jetzt auch bei Nur mal so zum Wissen. Nadine, du übernimmst einfach die Führung heute, wir begeben uns ganz in deine Hände.
Ja, ob das eine gute Idee war, das werden wir gleich sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich denke mal, wenn ich hier in der Mitte sitze, habe ich heute den größten Redeanteil.
Klar.
Und, oder auch nicht.
Auf keinen Fall.
Nein. Also das größte Vorurteil ist, glaube ich, bei eurem Podcast, Tom, dass du ja den größten Redeanteil hast.
Ja, genau.
Stimmt das?
Ja, das gute Vorurteile sind ja falsch in der Regel, ne? Und, oder auch richtig. Und ja. Also ich habe schon meistens den größeren Redeanteil und das liegt nicht daran, dass ich, glaube ich, die wichtigeren Sachen zu sagen habe, sondern dass ich vom Naturell her leicht lauter bin.
Man muss aber auch dazu sagen, das hat mit dem Podcast nichts zu tun. Also ich verkaufe jeden Morgen meinen Redeanteil an Tom und er kriegt dann meine Worte noch oben drauf.
Ja, genau. Ja. Ich kaufe auch noch von anderen Leuten die Worte.
Ja. Okay, das war mir nicht bewusst. Wie viel gibst du denn da immer ab? Was kriegst du denn dafür? Dann mehr Schreibanteil, oder?
Genau, mehr Schreibanteil und ich würde so sagen 90%. Ne? Also das ist...
Und was sind so eure, wenn ihr so zurückblickt, die Themen, die euch am meisten so bewegt haben in den letzten Folgen? Oder war das immer eher so aus dem Bauch raus?
Ja, also wir haben ja ein dankbares Sujet oder einen dankbaren Minister, der uns ja viele, viele Folgen ermöglicht hat. Vielen Dank auch an dieser Stelle dann nochmal direkt ins BMG.
Grüße gehen raus.
Und oder? Das ist doch schon Karl Lauterbach.
Ja, ja. Ich versuche mich mit dem Redeanteil gerade zurückzuhalten, Leute. Das sage ich nur direkt, ne? So, ich gehe jetzt eigentlich auch.
Nee. Auf gar keinen Fall.
Nee, ja, Lauterbach, das, ja, ich glaube schon. Also die letzten Monate oder die letzten 2,5 Jahre auf jeden Fall Lauterbach. Und seit dann das Thema Apothekenreform sozusagen so richtig aufgeploppt ist, noch viel mehr. Ganz am Anfang war er noch ein bisschen dankbar mit Abschluss der Pandemie sozusagen. Ja, da hat er noch, da gab es dann noch Lob. Da gab es den ersten Einsparzyklus und dann gab es da von Kiosken über alles andere. Also insoweit, glaube ich, ist er ein für uns ganz guter Minister.
Also ein guter Themengeber auf jeden Fall.
Ein guter Themengeber auf jeden Fall. Und ich finde ja auch, so ein Podcast ist ja ein Medium, in dem man auch mal was sagen kann, was man vielleicht nicht unbedingt schreiben würde, weil das mehr einordnend ist, weil das mehr kommentierend ist und weil das auch ein bisschen mehr aus der Hüfte geschossen ist. Und ich denke, das steht uns doch ganz gut, oder? Wobei es auch, Kritiker würden auch sagen, dass auch die ABDA ein Lieblingsthema von uns ist.
Die was?
Die ABDA.
Die was?
Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
Alter. Ja. Ja, aber das ist kein Lieblingsthema.
Ja, das muss immer noch mit abgeräumt werden.
Ist ja auch kein Lieblingsminister. Also das muss man, glaube ich, schon deutlich machen. Also wenn du jetzt über diese Strecke von fast 3 Jahren und wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren zusammen, was ja auch gut so ist, und da hat sich das ja unglaublich intensiviert, finde ich nochmal. Also die Themendichte auch für die Apotheken und in der Arzneimittelversorgung ist ja um ein Vielfaches größer geworden. So, und das hat nicht nur mit Lauterbach zu tun. Ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass zum Beispiel die GKV kein Geld mehr hat, dass wir eine Wirtschaftslage haben, die schwierig ist, dass die Herausforderungen größer werden. Und ich finde auch, dass es keine richtige Debatte, deswegen braucht es auch so einen Podcast übrigens, dass es keine Debatte über Lösungen gegeben hat. Also es hat zwar Forderungen gegeben irgendwie, die haben sich aber immer kaum verändert. Es gab dann irgendwelche Themen wie die Apothekenreform, also als Lösung verkauft natürlich dann auch aus dem Ministerium. Aber wenn es um die Abda geht, oder da kommt halt wenig. Es kommt aus dem Markt relativ viel. Und ich glaube, das ist auch das Spannende. Und wenn ich nach vorne gucke, weil es interessiert mich persönlich immer mehr sozusagen, nach vorne gucke, dann glaube ich, da gehen wir unter in Themen. Aber ob man die alle gut findet und ob die einen glücklich machen.
Naja, aber es ist ja so ein bisschen, soll ja ein bisschen Orientierung auch geben. Ne? Also es geht ein bisschen um die Einordnung, um die Analyse, um die Kommentierung. Und das, in diesen unruhigen Zeiten wird das bestimmt noch mehr zunehmen, klar.
Auf jeden Fall Themen, die alle beschäftigen werden und die Apotheken natürlich am meisten. Davon gehen wir mal aus. Aber glaubt ihr denn, dass in der nächsten Legislatur vielleicht auch mehr Lösungen angeboten werden? Vielleicht auch von der Politik oder auch in Zusammenarbeit mit den Apothekern? Dass da vielleicht jetzt doch mehr kommt? Oder seht ihr da auch wieder so eine leichte Lethargie?
Ich glaube, man kann das vergleichen mit in anderen Bereichen, die auch unter Druck stehen, politischen Bereichen. Nehmen wir, also es klingt jetzt obskur, aber Verteidigungspolitik. Ja, da ist als auslösendes Element ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine und damit die Bedrohung auch für viele andere Länder, auch NATO-Länder, hat dazu geführt, dass Deutschland dann plötzlich gesagt hat, oh, jetzt müssen wir aber aufrüsten und nachrüsten und überhaupt was investieren in die Bundeswehr und ein Bewusstsein schaffen, übrigens auch, dass das wichtig ist. Da arbeiten die immer noch dran. Und so ähnlich ist es im Gesundheitsbereich. Also was man spürt ist, es gibt eine unglaubliche Notwendigkeit zu Reformen und zu einer Neuaufstellung. Und dazu braucht es aber auch ein sehr, sehr breites Bewusstsein, übrigens auch im Wahlvolk sozusagen und damit in der Beauftragung von denen, die ja jetzt am 23. Februar nächsten Jahres gewählt werden. Ja, und deswegen, also es ist natürlich echt eine Wette, was da jetzt passiert, was du eben gefragt hast. Ich finde, Blick in die Glaskugel. Keine Ahnung, wer da am Ende in der Regierung sitzt, wie stark Opposition wird, welche Parteien da in der Opposition sitzen werden, die Regierung treiben, wie das Verhältnis mit der Länderkammer ist und so. Also glaube schon, politisch, gesundheitspolitisch werden die Zeiten nicht einfacher.
Die werden nicht einfacher, weil es nichts zu verteilen gibt. Und es ist ja auch so, auch wenn du in die Union dann reinhörst, wir haben heute Karl-Josef Laumann aus NRW mit auf dem Portal gehabt, der auch schon sagt, wir müssen auf die GKV-Finanzen achten. Jeder sieht zwar ein, dass die Apotheken eine Honorarsteigerung brauchen, aber niemand will einfach Geld rausrücken und niemand kann das auch. Und deswegen braucht es, glaube ich, schon jemanden, der entweder eine ganz große Vision vom Gesundheitswesen hat und der dann auch eine Idee dafür hat. Und es braucht vor allen Dingen eine Bereitschaft, einen Weg mitzugehen. Also wenn ich höre, dass jetzt die Abda eine Arbeitsgruppe gegründet hat zum Thema Zukunft, schauen wir mal.
Ja, oder dass die Kammern sagen, ja, das ZL, ja, also die trauen sich halt auch nicht loszulassen, sondern sagen, nee, wir schießen noch mehr hinten rein und dann bauen wir es aus zu irgendeinem neuen Institut. Und dann denke ich so, wer bezahlt das denn dann? Also wer sind dann diejenigen, die Rechnung bekommen? Die übrig gebliebenen Apotheken oder die Apothekenmitarbeiterinnen über ihre Kammerbeiträge oder wer?
Und wer braucht das dann überhaupt? Also ist die Notwendigkeit überhaupt da oder kann man vielleicht viele Sachen zusammenlegen und dann da auch einfach sparen? Wozu brauchen die Ärzte eine AMK sozusagen, ja, und die Apotheker eben auch, eine Arzneimittelkommission? Also ist ja auch irgendwie doppelt gemoppelt.
Ja, und wir reden ja auch im Gesundheitsbereich, genauso wie in allen anderen Sozialbereichen, im Bereich Rente, Arbeitslosenversicherung, sonst irgendwie wird darüber gesprochen, das Renteneintrittsalter anzuheben. Das wird kommen. Das kommt in anderen europäischen Ländern, es ist weltweit ein Thema. Das wird kommen. Ob es gerechtfertigt ist, sage ich damit nicht. Ob es gut ist, auch nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber es wird kommen. Und eigentlich ist das ein Leistungsausschluss. Also man verspricht Menschen irgendwann, du bekommst eine Rente. Und das ist so ähnlich, wie wenn wir in die GKV über viele Jahre einzahlen und dann irgendwann brauchst du was. Und dann sagen die, jetzt haben wir das gerade ausgeschlossen, die Leistung. Ja, also Knie gibt es nicht mehr oder Hüfte ab 75 oder so. Und da kommen wir irgendwie hin. Und man sieht am Bereich der Krankenhausreform, die ja gerade dann durchgegangen ist, noch durch die Länderkammer, erstens, wie sehr die Nerven blank liegen, auch in der Politik. Also Beispiel Brandenburg, damit der eine Entlassung von Nonnenmacher. Also was Gesundheitspolitik tatsächlich auch auslösen kann im politischen Prozess. Und dann muss man mal sagen, über 50 Milliarden soll die Reform kosten. Das heißt, in Deutschland, wir sind ja in der Stadt und das BER und auch sonst wie, ja, und kann man nach Stuttgart gehen, Stuttgart 21 sich anschauen. Wenn das heißt 50 Milliarden, braucht es vielleicht 100 oder 150 oder 250 Milliarden. Wo sollen die herkommen? Da soll die jetzt schon die Hälfte aus der GKV kommen, von der wir wissen, dass sie kein Geld hat. Also die Frage ist auch, stellen wir nicht einfach mal das komplette Gesundheitssystem um? Und das heißt, gehen raus aus dem Gesundheitssystem und überlegen, woher kommen denn die ganzen großen Volkskrankheiten? Woher kommen die? Kommen die von vielleicht zu kräftigen Menschen, die zu viel ungesunde Sachen essen, die wir immer noch nicht vernünftig besteuern? Stichwort Zuckersteuer und Ähnliches. Ja, was ist mit Nikotin? Was ist mit anderen Themen? Das sind alles super unbequeme Themen, aber vielleicht müssen die angegangen werden, ja, damit wir halt zu einer Entlastung des Systems kommen. Und damit dann auch diejenigen, ob es nun Ärztinnen und Ärzte sind oder die Menschen in der Arzneimittelversorgung, ihren Job gut machen können. Und auch bei den Leuten, die es dann wirklich brauchen und die sich vorher auch eine gewisse Mühe... Und ja, da werden alle sagen, oh, ist auch Leistungsausschluss oder Eingriff in die Freiheit. Aber die Debatten, die brauchen wir.
Aber diese Krankenhausreform, um das noch kurz aufzugreifen, das ist ja die Frage, ob die jetzt beschlossen wurde, wie du es gesagt hast, die Nerven liegen blank, wir haben es jetzt irgendwie durchgewunken, damit es nicht irgendwie ganz vor die Wand klatscht, aber es heißt ja deswegen nicht, dass es umgesetzt wird. Also wer auch immer Gesundheitsminister wird, wird ja trotzdem diesen Wandel weiter gestalten müssen. Das ist ja nicht nur, weil das Gesetz jetzt verabschiedet ist, die Kliniklandschaft umgebaut. Und so ist es ja auch bei den Apotheken. Jetzt sagen alle, okay, Apothekenreform verhindert, Gott sei Dank, aber niemand sagt, wie die stattdessen aussehen kann und soll.
Oder was passiert, wenn sie nicht kommt?
Naja, eben. Das wissen wir ja schon, was passiert. Wir werden weiter Apotheken schließen. Es wird nicht zu einer Motivation führen von Menschen, die sagen, ach, ich will jetzt Pharmazie studieren, um in die Apotheke zu gehen. Vielleicht, um in die Industrie zu gehen oder so. Aber nicht, um in die Apotheke zu gehen. PTA-Schulen, gleiches Thema. Wer soll sich denn Gehaltserhöhungen, die ja durchaus angezeigt sind, leisten können, wenn der Gesetzgeber nicht klärt, wie das Einkommen aussehen soll? Das geht halt einfach nicht. Also das ist, ich finde, politisch fahrlässig auch, das so laufen zu lassen. Und man spürt aber, dass es halt dieses gesellschaftliche Bewusstsein nicht wird. Sonst würde die Politik anders handeln. Es gibt es ja auch in anderen Branchen nicht, wo man zögert. Es gab es in der, ne, alle reden über Infrastruktur und sonst irgendwie. Wir sehen es in der Automobilindustrie. Wenn wir alleine die letzten Tage uns anhören, ne, also die wichtigste Nachricht war eigentlich, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD wird. Ja? Und gleichzeitig hören wir Bosch 5.500 Stellen, ThyssenKrupp viele tausend Stellen in zentralen Bereichen, Industriebereichen. Da geht es doch nicht mehr darum, ob Herr Habeck am Küchentisch irgendwas will oder ob Friedrich Merz keine Angst vor Atomkriegen hat. Was ich also wirklich fahrlässig finde, sondern es geht darum, dass wir es nicht hinbekommen, die Gesellschaft mit einem bestimmten Bewusstsein, mit einem Ziel auszustatten, damit sie verständlich ist für das, was notwendig ist gerade. Wir haben das erlebt, übrigens in einem Gesundheitsbereich, vor 4 Jahren, wie das funktioniert. Damals haben wir zu Beginn der Pandemie, hat sich Angela Merkel seinerzeit, wer sich noch erinnern mag, aber auch viele andere Politiker und Politiker, haben sich hingestellt und haben mit dafür gesorgt, dass es ein Einvernehmen gibt in weiten Teilen der Bevölkerung darüber, dass man sich jetzt zurückziehen muss. Also zuerst geht man noch schnell Toilettenpapier und Nudeln kaufen und dann zieht man sich in die heimischen 4 Wände zurück. Und da gab es ein Einvernehmen. Da gab es einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens. Und auch immer wieder, und obwohl man gespürt hat, na, ob die so genau wissen, was sie alles tun, und leider wurde es auch nie aufgearbeitet, übrigens, aber gab es einen großen Konsens und die Politik war maßgeblich mit dran beteiligt, der Gesellschaft deutlich zu machen, Achtung, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und das gibt es gerade nicht. Und womöglich auch, weil es zu viel ist. Wir spüren das ja auch alle, weil es einen zu großen Bedarf gibt, solche Erklärungen abzugeben. Und dann, was haben wir jetzt? Wir haben einen Wahlkampf.
Ja. Na gut, ich meine, du musst ja, es würde ja für einen Gesundheitsminister schon reichen, wenn er die Beteiligten im Gesundheitswesen an den Tisch holt und diese Erklärungen einsammelt, ne? Oder diesen New Deal, den du da neulich in einer unserer Folgen beschworen hast. Ich sehe bloß überhaupt niemanden, der diese Rolle gerade annehmen würde. Oder ich sehe Herrn Lauterbach hinter Herrn Scholz stehen da in erster Reihe und sich da in Szene bringen. Also schauen wir mal, ob da irgendjemand kommt, der das Amt mit einem Gestaltungshorizont übernimmt.
Na, aber der reicht auch nicht alleine. Also ich glaube, dass Gesundheitspolitik eine viel größere Veranlagung, gesellschaftliche Veranlagung braucht, als wir sie gerade miteinander besprechen, also auch politisch besprechen. Und wo fängt die? Ich war in einer interessanten Debatte am Wochenende dabei und ich glaube, das fängt zum Beispiel schon bei der Verteidigungspolitik an. Wenn man sich einmal, ein bisschen Philosophie womöglich, aber wenn man sich einmal doch darüber Gedanken macht, warum baut man Verteidigung aus, so wie vor 40 Jahren übrigens Abschreckung, dann hat das einen Grund, weil man die Unversehrtheit der eigenen Nation, der Bürgerinnen und Bürger garantieren möchte. Man möchte, dass die nicht angegriffen werden oder dass Angreiferinnen abgeschreckt werden. Punkt. Das heißt, da geht es im höchsten Maße um Gesundheit und Wohlbefinden. Und das kannst du in der Verkehrspolitik sehen, das kannst du in der Klimapolitik sehen eigentlich, wenn man sie ernsthaft betreibt. Es geht eigentlich darum, wie überleben wir Menschen möglichst gesund und sicher. Das heißt, eigentlich müsste Gesundheitspolitik vor dem Hintergrund wirklich ein Nukleus sein. Aber wie wird die behandelt? Will jemand das Ministerium ernsthaft haben?
Nee.
Natürlich nicht. Genau nicht, weil es so anstrengend ist.
Na, einen wüsste ich.
Der ist auch umsonst.
Lauterbach.
Der wird es ja auch umsonst machen, ne? hat er ja mal gesagt.
Na klar will das werden. Ne? Scholz will ja auch Kanzler werden. Er hat halt vorher nicht die richtige Konstellation gefunden. Ne? Jetzt sucht er sich andere Partner oder glaubt, so, und am Ende wird er wahrscheinlich ein Juniorpartner werden. Wobei, ne, das Rennen ist ja noch nicht gelaufen.
Gut, aber die Union hat ja klar gemacht, dass sie ja das Ressort eigentlich bei sich sehen. Seht ihr das auch so? Oder hättet ihr das gerne in einer anderen?
Ja, aber warum auch? Also zunächst mal muss eine Regierung gebildet werden. So, und dann warten wir mal ab, wie die Wahlergebnisse sind. Man sieht gerade, wir sind ja auch in Österreich, wir waren ja gerade mit der Apothekentour da aktiv. Da habe ich bei einer Abendveranstaltung, die wir da gefeiert haben, habe ich ja auch gesagt, wir sind uns eigentlich, wir Deutschen und Österreicher sind in vielen Dingen unähnlich. Da guckt man bedauerlicherweise so oft drauf. Wir sind uns ähnlich, was die politische Lage angeht. Ja? Und ich glaube, das ist auch so, das ist eigentlich nur ein Abbild dessen, wie sich die Gesellschaft fühlt. Also diese Desorientierung, die wir selber auch spüren und, glaube ich, auch wahrnehmen, die ist bei vielen Menschen ausgeprägt. Das kann ich auch, die schlechten Nachrichten, derer sind einfach zu viele. Und es ist auch keine gute Nachricht, wenn du hörst, dass deine Krankenkassenbeiträge steigen und dass du annehmen musst, dass sie weiter steigen werden und dass du vielleicht Leistungsausschlüsse bekommst, dass du für dich und dein Kind vielleicht noch schwieriger Arzttermine bekommst, dass die Apotheke vor Ort schließt. Das sind doch keine guten gesundheitspolitischen Nachrichten. Und da verstehe ich nicht, dass da keine einzige Partei sagt, das ist unser Top-Thema. Und den Rest hängen wir dran. Eine Klimapolitik ist auch Gesundheitspolitik, zum Beispiel. Ja? Oder eine gute Verkehrspolitik. Also wir haben ja auch in Berlin gesehen, wie man es falsch macht. Also im Straßenverkehr, wie kannst du das Deutschland-Ticket in dieser Zeit so killen? Ja? Was sollen die Leute? Sollen die auf den zu breiten Radwegen an den Berliner Hauptstraßen jetzt plötzlich Fahrräder sich besorgen? Am Schwarzmarkt in Berlin oder ganz teure ich weiß nicht, irgendwie merkst du diese Desorientierung und das ist in unserem Podcast in den letzten Monaten hoffentlich nicht zu sehr bei uns dann spürbar gewesen, unseren Dialogen oder in meinem Redeanteil, sondern aber inhaltlich, glaube ich, ist es ein Treiber. Also der Mangel an Orientierung in dem Bereich.
Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass der Wahlkampf ja jetzt gefühlt genauso weitergeht, wie die letzte Legislatur abgelaufen ist, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, mit vermeintlichen Lösungen und mit dieser Ausweichpolitik, mit dieser Ausweichrhetorik. Und das finde ich ganz tragisch, weil ich überhaupt nicht weiß, wohin das führen soll.
Wohin das führt? Naja, aber also ich glaube, das führt dahin, dass womöglich Räume geschaffen werden für Leute, die falschen Ideen mitbringen, die einfache Lösungen mitbringen, die zum Beispiel sagen, dann liberalisieren wir eben soziale Versorgungssysteme. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, das ist natürlich, dass alle gucken ja gerade, also es gibt einen Teil der Bevölkerung, die guckt rüber in die USA und die sagt so, guck mal, Trump, super. Und dann denke ich heute, genau, dann sagt er an dem Tag, wo ich vereidigt werde, dann führe ich Strafzölle ein und übrigens auch nicht nur gegen China und Indien und wahrscheinlich auch gegen die Europäer, sondern auch gegen Kanada. Ja? Also ein Nachbarland, das durchaus, vielleicht nicht, ne, die Kanadier sind den Amerikanern schon immer suspekt gewesen, aber ja, aber du spürst einfach diese Unordnung. Und ich glaube, das tut sozialen Versicherungssystemen natürlich nie gut. Man muss sich die leben von dieser Verlässlichkeit. Und die ist verloren gegangen. Und damit geht die auch, natürlich bei denen, die versorgen sollen, bei Kliniken, bei Ärzten, bei Apotheken und allen drumherum, ein Stück weit auch verloren. Und darin bewegen wir uns. Ich glaube aber, dass man da rauskommen kann tatsächlich.
Ja, aber du musst halt du musst halt dann das gestalten wollen, ne? Weil den Populisten das zu überlassen, die gar keine Lösung haben und die irgendwie dann das alles preisgeben, das ist ja nun das Schlimmste, was passieren kann, das ist ja der Bumerang-Effekt.
Der Populismus verbreitet sich ja genau in den Nischen, die man lässt. Also in dem Moment, wo man den Raum lässt, geht jemand rein, der was behauptet, was nicht zwingend wahr ist, was sich aber gut anhört. So, und ich glaube, da kommt man auch mit Entlarvung nicht weiter, sondern es muss immer sozusagen von oben gesagt werden, das Gesundheitssystem ist wichtig, weil. Und das muss, und da reichen auch, weißt du, ich sehe dann immer auch die putzigen Plakatkampagnen der Abda von den Hausärzten und sonst irgendwie, ja, und wie wichtig man ist. Und jeder sagt für sich, dass der Hausarzt wichtig ist oder der Facharzt oder die Apotheke vor Ort und die Versandapotheke behauptet auch, sie sei wichtig und, und. Am Ende zahlt das nicht auf das System ein, sondern nur auf individuelle Positionen. Und das führt zu einem Mangel an Verlässlichkeit in der Wahrnehmung, weil der Patient oder die Patientin das Gefühl hat, sie müsste sich immer entscheiden zwischen irgendwem. Und das Gleiche geht mir auch so bei den Krankenkassen. Ja, also mir wird ein bisschen schlecht dabei, ich will jetzt gar kein Krankenkassenbashing machen. Ja, die sind auch nützlich durchaus. Nur wenn ich weiterhin an U-Bahnhöfen oder sonst wo Plakate sehe von der TK oder von anderen, die eigentlich nur dazu da sind, zu rechtfertigen, dass es die Krankenkasse gibt in ihrer Rezeption und sonst gar nichts mit der tatsächlichen Leistung und schon gar nicht mit sinnvollen Ausgeben von versicherten Geldern zu tun hat, dann frage ich mich, was falsch läuft und wo eigentlich das Controlling ist.
Also wir brauchen einen neuen Gesundheitsminister, willst du sagen?
Vielleicht auch eine Gesundheitsministerin. Könnte ja auch sein. Ne? Und da werden viele jetzt denken, oh, Ulla Schmidt. Ja? Aber es gab auch mal die Frau Hasselbach zum Beispiel. Ja? Ich würde jetzt gar nicht sagen, wer gut oder schlecht war oder so. Alle haben die Herausforderung. Aber ich kann euch nur eins sagen. Wenn in den nächsten Monaten, und das ist ja ein bedrohliches Szenario, viele weitere Arbeitsplätze, und wir kommen in den Winter, viele weitere Arbeitsplätze verloren gehen sollten, dann gehen damit auch Erträge in den Krankenkassen verloren. Und wir wissen gleichzeitig auch, dass Menschen, die nicht in Arbeit sind, höhere Abfragen bei den Gesundheitsberufen bzw. in der Arztpraxis oder in der Apotheke eine Arzneimittelversorgung haben. Punkt. Das ist die Wahrheit. Das heißt, die Schere wird noch dramatischer auseinandergehen. Und deswegen muss man das jetzt betrachten. Ich befürchte allerdings, wir werden es in den nächsten Monaten viel stärker, als wir es jetzt glauben können, mit Liberalisierungsthemen auseinandersetzen müssen, egal wer in die Regierung kommt.
Aber glaubt ihr denn, dass das einfach nur durch einen Gesundheitsminister oder eine Gesundheitsministerin gelöst wird? Braucht sich eher auch ein Schulterschluss zwischen den einzelnen Versorgern, also dass ein Umdenken generell zwischen Ärzten, Apotheken und allen Playern im Markt, dass die einfach miteinander müssen? Und wie du schon gesagt hast, die einen machen das, die anderen werben für sich, die nächsten wieder die Kassen für sich alleine, dass es noch nicht erkannt ist, dass es wirklich nur zusammengeht?
Das Problem ist, glaube ich, dass wir haben uns ja immer ganz gut mit dieser sozialen Marktwirtschaft eingerichtet, auch mit den Versorgungssystemen zwischen der staatlichen Gesundheitsversorgung, wie wir sie in anderen Ländern ja auch kennen und hatten, und der liberalisierten Gesundheitsversorgung. Und wir waren da so dazwischen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ne? Natürlich auch dirigistisch, funktioniert wohl nicht anders, das hat halbwegs geklappt. Wir haben aber immer wieder gesehen, auch in den letzten 20, 30, 40 Jahren, dass es stark gekoppelt ist an die wirtschaftliche Kraft des Systems. Und wir kommen jetzt noch zusätzlich aber leider in eine Situation, von der man seit 50 Jahren weiß, dass sie kommt. Immer mehr Menschen, die alt werden und mehr abfordern und immer weniger Menschen, die einzahlen. Und dass in den nächsten Jahren eins passieren wird, dass das richtig entweder explodiert, implodiert, wie auch immer, welches Bild man da wählt. Und deswegen glaube ich, um nochmal zurück vielleicht in den Anfangsbereich zu kommen, dass natürlich jetzt Lösungen gefragt sind und die Debatte über Lösungen. Und da muss alles, wir sitzen ja auch hier, da muss eigentlich alles auf den Tisch. Und von mir ist auch North Dakota und sonst irgendwie von Herrn Lauterbach, es muss es ja nicht werden, aber es geht ja darum, am Ende in Diskussionsgrundlagen zu haben, die am Ende das Ziel haben muss, dass man eine gute Lösung findet. Nur eins, wer glaubt, er könnte jetzt sagen, ich baue eine möglichst hohe Verteidigungsmauer auf, In dem Fall wird es nicht gelingen. Das ist keine Abschreckung, weil das System verändert. Es gibt hier einen akuten Bedarf. So, und ich glaube, das Schlimmste, was wir nicht zulassen dürfen, wo wir nicht hinkommen müssen, wir sind kurz davor, finde ich, dass dieses gesamte System sozusagen in einer einzigen Not-OP endet. Und es geht nur noch darum, irgendwie zu fragen, okay, was, oder viel schlimmer noch, wie wir es in der Pandemie erlebt haben in einigen Ländern, in der Triage, dass du dich fragst, okay, was halte ich am Leben? Halte ich jetzt nur noch die Krankenhäuser am Leben oder nur noch den Hausarzt oder nur noch die Fachärzte? Und was von der Arzneimittelversorgung mache ich noch? Und den Rest, den müssen die Leute selber bezahlen oder die Unternehmen, bei denen sie angestellt sind oder was auch immer. Und da dürfen wir nicht hinkommen. Wenn wir da hinkommen, dann dürfen sich alle an die Nase fassen, weil sie es verpasst haben. So, und ich befürchte, dass wir in den nächsten 150 Folgen dieses Podcasts womöglich darüber oft reden werden. Also über die Frage, welche auf dem Tisch liegende Lösung ist jetzt gerade die richtige. Ja, und man kann nur hoffen, dass Politik kreativ ist und den Wert dessen, was heute existiert, zu schätzen weiß. Das, was nicht gut funktioniert, auch dann wirklich ändert, auch schnell ändert. Und dann, was die Einnahmebasis angeht, glaube ich, da ein bisschen kreativer wird. Und da denke ich auch, dass so Steuerthemen, Zuckersteuer oder sonst irgendwie, also Lenkungsthemen, früher angesetzt werden. Die müssen in, und da sind wir auch bei Bildung, da müssen wir in den Schulbereich. Wir reden hier alle über das, seit Wochen, Monaten über das Schulessen. Ja, jeder war, ne, Japan, 4% der Kinder oder 4% der Menschen sind übergewichtig, nur 4%. Wenn du ein Kind in Japan fragst, um was ist dein Lieblingsessen, so sagen die Brokkoli oder, ne, oder nennen Fischsorten oder was auch immer, weil da das Schulessen eine andere Priorität hat. Es fängt früher an. So, und vielleicht müssen wir da insgesamt als Gesellschaft jetzt umsteuern und ganz nach vorne. Die Gewinne wird es womöglich nicht in 3 Jahren und in 5 Jahren geben, aber vielleicht in 10, 15, 20 Jahren. Das wäre ja auch schon mal was. Ja, jetzt hatte ich dann doch heute den geringsten Redeanteil, ja, oder?
Haben wir uns dahin geteilt heute, Patrick.
Genau. Mensch, Nadine.
Aber jetzt sind es ja so Themen, über die ihr ja reden müsst. Ne? Also wo ihr das Gefühl habt, da über Politik und so, da müsst ihr drüber sprechen. Gäbe es denn Themen, über die ihr lieber reden wolltet, wenn ihr denn könntet, wo ihr sagt, dass das ist eigentlich eher so ein Herzensthema. Das haben wir in all den Folgen gar nicht geschafft. Irgendwo vergessen auch.
Du meinst jetzt ein Arzneimittel, Gesundheitspolitik oder überhaupt ein Thema?
Überhaupt so ein Thema. Also ein großes Thema ist ja gerade so dieses ganze Wechseljahresthema, was so aufgemacht wurde.
Da wollte ich immer schon mal drüber reden.
Wechseljahre. Diversität zum Beispiel. Ich weiß nicht, irgendwas, was euch so am Herzen liegt.
Total. Also ich finde schon, also vielleicht fängst du einfach an.
Ja, ich würde das ganz reduziert auf unseren Bereich wirklich über das Thema Weiterentwicklung von Berufen und von Personal sprechen, was da geht und in welche Richtung auch zum Beispiel ein PTA-Beruf weiterentwickelt werden kann.
Ich glaube einfach, dass ich würde am liebsten über kreative Lösungen reden. Also das ist, mich befasst das ja schon seit vielen Ausgaben und ich sage es auch dann immer wieder, Wenn du siehst, dass in Verschiebebahnhöfen dieses Systems viel Geld gebunkert wird, dass da nicht hingehört, nicht abgerufen wird und anderswo Lücken entstehen, dann erwarte ich eigentlich, dass wir Menschen haben im Controlling dieses Systems, die drauf gucken, die nicht nur einfach sagen, okay, ich fordere das zurück, sondern dass man darüber spricht, warum ist das so, das analysiert und dann halt auch die richtigen, schnellen Entscheidungen trifft und Dinge nicht noch schlimmer werden lässt an beiden Stellen. Und deswegen über kreative Lösungen würde ich, glaube ich, lieber häufiger reden und würde mir auch wünschen, dass wir mehr diskutieren könnten, dass es einfach mehr gäbe. Aber das ist was einem wirklich auffällt in dem System, gibt es nicht. Gibt es nicht.
Hast du denn eine Idee für die Berufe? Stellst du dir irgendwas Spezielles vor? Jetzt hättest du ja Zeit, drüber zu sprechen.
Nee, ich finde, also es zahlt so ein bisschen auf das ein, was der Tom gesagt hat. Also, dass du Impulse aufgreifen kannst, und weil dass du dich nicht immer an statischen Sachen abarbeiten musst, sondern dass du sagst, hier kannst du was einordnen, was sich bewegt, was sich weiterentwickelt. Aber das gibt's ja nicht. Also eine Approbationsordnung schläft, der PDA-Reform, die ist vergeigt worden. Und jeder sagt irgendwie, ja, wir müssen unser Personal besser vergüten, wir brauchen da Entwicklungsmöglichkeiten. Und gleichzeitig hat niemand eine Lösung dafür. Und das wäre halt einfach schön, wenn so eine Arbeitsgruppe oder irgendwas zu einem Ergebnis käme oder wenn Herr Lauterbach sagt, ich habe eine Vision davon und dann könnten wir uns darüber austauschen, ob wir die jetzt gut oder schlecht finden, aber gibt es da nicht.
Ja, aber wir sind ja gerade im, also wir haben ja Chancen. Wir haben ja nicht nur eine Bundestagswahl im Februar, sondern es gibt ja auch bei den Berufsständen jetzt ganz viele Wahlen. Und da, vielleicht erleben wir Überraschungen, dass ganz frischer Geist, kreativer Geist einzieht und so.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort.
Wenn es so hätte sein können, ne? Nadine, danke, dass du das mit uns gemacht hast.
Ja.
Zur 115. Folge. Von Nur mal so zum Wissen. Also wir trinken jetzt übrigens gleich ein Gläschen Sekt. Das wollten wir hier nicht tun. Ihr wisst schon, wegen Prävention und so. Und ansonsten war das der Podcast Nur mal so zum Wissen, die 150. Folge. Wir danken allen bei dieser Gelegenheit, die daran beteiligt sind. Da sind tatsächlich auch Menschen, die uns zwar nicht vorschreiben, was wir so sagen sollten, die aber immer gute Anregungen haben, die wir dann rechtzeitig vergessen. Also danke an Minna, an Marvin, an Hanna übrigens, die das mal mit aufgesetzt hat und erfunden hat, und natürlich an das Team aus der Technik von Neuspray Media und in dem Fall auch natürlich an die liebe Nadine. Genau, man kann uns schreiben, ihr wisst schon, an post@numalsozumwissen.de, Brieftauben gehen auch.
Super. Wir sehen uns in der 151. Folge nächste Woche wieder.
Tschüss.
Ciao.
Das sind ja Pfannkuchen.
Kreppel. Oder wie wir auch sagen, Berliner, wa?
Du musst jetzt auspusten, vielleicht beide oder alle zu dritt gemeinsam.
Ja.
Ist hier jemand Feuer fängt?
Drei. In deine. Pust nicht zu hart hier, ne?
Drei, zwei, eins, los.
Wow. Dankeschön, bestes Team.
Sehr schön.